Unibet. Episode 121. Dominik Zwerger und Kilian Zündel. HC Ambri Piotr.
Am Schluss ist es, denke ich, für mich persönlich eine Saison zum Vergessen und jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und hoffentlich eine gute Weltmeisterschaft zu spielen.
Das ist so eine extreme mentale Challenge, finde ich. Also was ich dieses Jahr durchgemacht habe, so, weil man kann es, ich glaube, man muss das durchmachen, dann weiß man, wie es ist, so kann man es gar nicht beschreiben, weil es ist nicht nur so, ja, du spielst nicht und das war's, sondern da passiert so viel im Hintergrund auch. Und eben Familie, Freunde, Fans, Bipapo, alle zum Beispiel schreiben da, wenn du nicht spielst, so, ja, wieso spielst du denn? Dann erklärst du mal.
Und Thomas Walser, National League Experte bei MySports.
Wir hatten eine wunderbare Qualifikation, wir hatten wunderbare Pre-Playoffs und jetzt geht's los. Und bei uns in der Schweiz oder bei MySports sagen wir Playoff und sonst nichts, also nichts anderes. Die schönste Zeit der Saison. Es heißt schlafen, gut essen, spielen, schlafen, gut essen und wieder spielen. Und ja, ich glaube, wir müssen diese Zeit einfach genießen.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht?
Unibet Hockey O'Clock. Jeder dieser zwei Gäste für sich genommen wäre schon ein Wahnsinn in einer Folge von Unibet Hockey O'Clock, dass sie beide gleichzeitig hier gastieren, zeigt nur, wie toll dieser heutige Podcast tatsächlich wird, diese heutige Ausgabe von Unibet Hockey O'Clock. Es geht nämlich endlich mal wieder in die Schweizer National League. Erst mit Kilian Zündel und Dominik Zwerger, der intensive Talk über die abgelaufene Ambri-Saison und dann direkt im Anschluss der MySport-Experte Thomas Walser, der ein Preview auf die am Dienstag begonnenen Playoffs dann auch wagen wird. Aber das Ganze der Reihe nach. Freut mich außerordentlich, dass sich die österreichische Elite vom HC Ambri Piotr hier bei Unibet Hockey O'Clock eingefunden hat. Einerseits Dominik Zwerger, du bist ja schon Veteran, insofern herzlich willkommen zurück beim Podcast.
Danke, hallo.
Und andererseits Kilian Zündel, für dich eine Premiere. Freut mich außerordentlich, dass dir nicht nur der Sprung ins Schweizer Ausland gelungen ist, sondern dass du jetzt auch hier ein klein wenig Rede und Antwort stehen wirst über die Debütsaison im Tessin.
Ja, danke schön. Freue mich, hier zu sein.
Wir haben das Ganze versucht, auch ein klein wenig im Vorgespräch schon sprachlich zu verorten. Eigentlich drei Vorarlberger, die miteinander sprechen. Meine Wenigkeit, die wie immer versucht, sich so ein klein wenig der Hochsprache anzunähern. Der Dominik, der in Nordamerika geprägt worden ist und die Schweiz seit vielen Jahren beehrt, der legt natürlich Wert einerseits auf seinen Vorarlberger Dialekt. Kilian, du in Salzburg in der Red Bull Hockey Akademie auch ausgebildet, lange dort gelebt. Dementsprechend wirst du auch versuchen, den Weg weiter in Richtung Hochsprache zu gehen. Es könnte sprachlich in jedem Fall ein ziemliches Abenteuer werden, bin mir aber sicher, dass die Hörerinnen und Hörer das auch entsprechend gut verstehen werden und auch nachvollziehen können. Und Dominik, möchte klein wenig mit dir beginnen. Ich habe nämlich dieser Tage, nachdem die Saison des HC Ambri Piotr aus eurer Sicht, bin mir sicher, viel zu früh zu Ende gegangen ist, ist mein Artikel untergekommen auf hockeyfans.ch von Maurizio Urich, der getitelt hat Ambri, Doppelpunkt, eine Saison zum Vergessen. Inwieweit würdest du dem zustimmen? Inwieweit würdest du dem entgegnen?
Ja, stimme ich eigentlich nicht dazu, weil wir sind doch sehr nah an der Pre-Playoffs dort gewesen. Ein paar Punkte und dann sind wir in der Pre-Playoffs Spengler Cup gewonnen. Und ich meine, was hat der für Erwartungen an uns, an Ambri, der Meistertitel 5 Jahre in Folge zu holen oder sowas? Also manchmal muss man die Experten einfach Experten sein und die Eishockey-Spieler spielen Eishockey.
Du hast das sehr, sehr gut umrissen und du hast auch schon einerseits den intensiven Kampf um die Pre-Playoff-Plätze angesprochen, wo man de facto bis zuletzt drinnen war und natürlich das große Saison-Highlight, den Spengler Cup. Und auch auf das kommen wir dann noch entsprechend zu reden. Kilian, wenn man deinen Karriereweg so ein klein wenig Revue passieren lässt, als amtierender Meister in der Eishockey League nach Ambri gegangen. Wie kam es dazu, dass du für dich auch mit für österreichische Verhältnisse jungen Jahren gesagt hast, die mittelbare Zukunft, die liegt für mich in der Schweiz?
Also die Chance hat sich ergeben, wo ich bei der Olympia-Qualifikation war mit dem Nationalteam. Da habe ich mal durch E-Mails und so, durch Kontakt erfahren, dass ich die Schweizer Lizenz habe. Und das war davor immer unklar, großes Fragezeichen, ob ich sie überhaupt habe. Und dann hat sich das angeboten und dadurch, dass die Schweiz doch ein höheres Niveau ist von der Geschwindigkeit, vom Eishockey generell, auch obwohl es in Österreich viel besser wird schon und auch brutales Niveau ist, aber trotzdem die Schweiz nochmal besser ist, ein Stück, habe ich mir gedacht, das ist für mich eine gute Challenge, einfach mich weiterzuentwickeln und auch neben dem Eis als Person zu wachsen, mal richtig selbstständig, eigenständig zu sein.
Jetzt ist Ambri ein total spannender Club. Die Hörerinnen und Hörer dieses Programms kennen uns natürlich vor allem durch die Fankultur. Dominik hat da letztes Jahr schon sehr viel auch darüber erzählt. Das ist dieses Familiäre, das ist dieses Urige. Aber es ist auch ein Club, der bekannt dafür geworden ist, Spieler zu entwickeln, auch Spieler innerhalb der Liga groß rauszubringen und nenne es ungern Stepstone Organization, aber es ist für viele so ein erster Schritt dann in Richtung noch größere Karriere gewesen. Wenn man Fabio Hofer hernimmt, wenn man einen Dominik Kubalik auch hernimmt. Inwieweit war das für dich auch ein Faktor, dass du gesagt hast, Ambri ist ein cooler Club, um zu wachsen?
Also für mich hat das Familiäre auch eine große Rolle gespielt, weil jetzt nicht in einen Riesenverein gehen wollte, wo die Konkurrenz nur größer ist. Und ich wollte einfach zu einem Verein, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass ich viel Spielzeit kriege und wo ich die größte Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Und da unter den Angeboten, die da waren, war Ambri ein Favorit und habe mich dann schlussendlich für das entschieden. So, das war mein Gedankengang dahinter, wieso ich zu Ambri gegangen bin.
Dominik, als es dann auf einmal hieß, Kilian Zündel kommt nach Ambri, gibt es da dann schon die erste Willkommens-SMS, das erste Willkommens-WhatsApp oder wie reagiert man da?
Nein, wir haben davor schon über das geredet. Ich habe schon gewusst, dass ich ein Gespräch ist da in Ambri und dann habe ich ihm geschrieben, wenn er irgendwas wissen will oder irgendwas braucht, kann er mich jederzeit gerne anrufen, alles fragen, muss keine Angst haben, nichts. Und ich habe nur gesagt, er wird schon die richtige Entscheidung treffen und nachher, wo er zu Ambri unterschrieben hat, war natürlich sehr cool, wieder in Österreich zum da haben. Und ich glaube, er hat sich sehr gut eingelebt und hat Spaß da.
Jetzt kann man vorstellen, dass da schon ein bisschen auch der Verkäufer Dominik Zwerger versucht hat, natürlich auch einen weiteren Österreicher dorthin zu bringen. Wie sieht so der Sales Pitch für Ambri aus? Wie versuchst du jemanden, der vielleicht noch nicht so viel von der Organisation und auch von der Stadt oder vom Ort weiß, ihm das Ganze schmackhaft zu machen?
Nein, das würde ich nie machen, das zum Verkauf. Schlussendlich ist jeder selber für das verantwortlich, also das, was er machen will. Und ich glaube, der Zündi hat einen guten Einblick gehabt auf Ambri, auf Bellinzona, auf die Organisation, was der Club macht, wie die Fans sind und das ganze Familiäre rundum. Und ich glaube, er hat ein sehr, sehr gutes Bild gemacht und hat auch noch mit anderen Clubs geredet. Und dass er sich schlussendlich für Ambri entschieden hat, sagt, was das eigentlich für ein Traditionsclub ist, für ein cooler Club, dass er daherkommt mit so vielen anderen guten Angeboten.
Killer, das mag sein, dass ich mir ein klein wenig wie hängen gebliebene Schallplatte auch anhöre, weil ich das Zitat schon ein klein wenig öfter auch an dieser Stelle gebraucht habe. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, wie man Raphael Herburger damals in Diensten des HC Lugano, immer noch in Diensten des HC Lugano gesagt hat, über seinen Zweijahresvertrag, den er dort bekommen hat, naja, in Österreich ist das fast wie ein Rentenvertrag. Jetzt bist du auch mit einem Zweijahresvertrag plus Option auf ein weiteres Jahr, wenn ich richtig informiert bin, ausgestattet worden. Also ganz was anderes als diese Standard-Einjahresverträge, die leider Gottes viel zu viele in Österreich dann auch unterschreiben. Inwieweit war für dich das auch etwas, wo du gesagt hast, längerfristige Sicherheit als in Österreich, 2 Jahre, super, ist ein Faktor?
Also für mich, ich wollte zum Beispiel nicht mehr als 2 Jahre unterschreiben. So war mein Gedankengang, weil ich habe mir gedacht, ein Jahr zum mal das alles anschauen, wie es ist. zweite Jahr vielleicht, um dann richtig Wurzeln schlagen und etablieren. Und ich habe aber auch daran gedacht, was sein wird, wenn es mir nicht gefallen wird. Weil ich doch ziemlich so eine Person bin, die auf zu Hause bezogen ist und so in Salzburg war. Also ist eigentlich mein Zuhause jetzt so mehr oder weniger. Und ja, da hat die zwei Jahre haben für mich perfekt gepasst. Das war auf jeden Fall eine Sicherheit, auch dass, falls im ersten Jahr nicht perfekt läuft, was eigentlich auch der Fall war, also aus meiner Sicht, dass ich trotzdem das zweite Jahr habe, um mich trotzdem noch beweisen und noch gute Entwicklung machen. Und ja, ich bin jetzt froh, dass ich nächstes Jahr die Chance auch habe und mich präsentieren kann in der Schweiz, ja.
Jetzt hört man das ja oft, dass ein Spieler ein Auslandsabenteuer wagt, dass er den Schritt nach Schweden, in die Schweiz oder nach Übersee auch wagt. Und weil es immer mit so einer insinuierten Challenge irgendwie verbunden ist, dass das jetzt ein Wagnis ist, ein Abenteuer oder dergleichen. War es das für dich? Ist es das für dich immer noch? Und was waren da am Weg in die Schweiz vielleicht auch Herausforderungen, die so der Otto Normal Eishockey-Konsument gar nicht am Schirm hat?
Ja, für mich Eishockey ist Eishockey. So. Also das Eis ist dort auch kalt, du spielst Eishockey. So, der Eishockey-Aspekt ist nicht so das, was für mich eine große Challenge war. Klar, das Niveau ist besser, aber meiner Meinung nach bin ich ein Spieler, der sich relativ schnell an einem höheren Niveau anpasst. Also wenn jetzt auch bei der letztjährigen WM, wenn ich die WM spiele, habe ich das Gefühl gehabt, ich bin mit der WM auf das Niveau gewachsen und habe auch von Spiel zu Spiel besser gespielt. Und so finde ich das aufs Eishockey bezogen in der Schweiz, ist mir gleich gegangen. Da habe ich gewusst, früher oder später werde ich auf dem Niveau sein. Was für mich aber das eher größere Umstellung war so das Privatleben und alles drumherum, weil eben durch die Akademie da und dann die WGs, wo man danach wohnt, so du wohnst eigentlich immer zu zweit mindestens oder halt in der WG oder irgendwas. Und für mich die größte Umstellung war wirklich neue Sprache. Ich mache quasi alles selber, ich wohne alleine und auch das alles mental handeln war für mich eigentlich, wo ich die größte Challenge gesehen habe. Und aber wie ich jetzt sagen kann, so nach dem ersten Jahr, dass ich brutal dran gewachsen bin.
Jetzt warst du kein Verkäufer, Dominik, und das ehrt dich auch sehr, dass du das so eingeordnet hast, dass du ihm einfach nur Informationen dargelegt hast, worum es in Ambrì geht und wofür der Club vielleicht auch steht. Aber als dann die Tinte, wenn man so will, unter Kilians Vertrag trocken war, als klar war, der kommt nach Bellinzona, der wird Teil des HC Ambrì Piotta auch sein, was war so dein erstes Aufeinandertreffen? War das beim Zügeln helfen oder war das irgendwie die guten Restaurants zeigen? Wie muss man sich das vorstellen?
Wenn hast du unterschrieben?
Ich habe genau zu meinem Geburtstag, nach meinem Geburtstag, also im Jänner letztes Jahr, habe ich unterschrieben.
Im Jänner letztes Jahr, was ich mir hätte gesagt?
Ich glaube, das nächste Mal haben wir uns getroffen, glaube ich, beim Nationalteam.
Ja. Das war aber ja, in Innsbruck, glaube ich.
Ich glaube, ja, genau.
Ja, das war in Innsbruck, ja. Salzburg Meister war er.
Ja.
Und dann in Innsbruck, ja. Nein, aber einfach gratuliert und haben mich gefreut für ihn, dass er auf Ambrì kommt. Und ja, nachher haben wir noch ein paar Wochen Nationalteam zusammen gehabt vor dem Sommerurlaub. Und dann ist er, glaube ich, schon ins Tessin gegangen zum Zügler und zum Sommertraining dort machen, als wo ich noch verletzt war im Sommer mit der Gehirnerschütterung. Und aber ich glaube, er hat sich ziemlich gut eingelebt.
Jetzt warst du letztes Jahr dann auch nicht für Österreich bei der WM. Auch das hast du an dieser Stelle erklärt, warum dem nicht so war oder warum es sich nicht ausgegangen ist. Verletzung auch auskurieren. Wie bist du persönlich, und wir reden ja dann doch schon von der sechsten National League Saison, in diese Saison gegangen, Dominik?
Es war eine sehr schwierige Saison für mich. Das habe ich schon gewusst, bevor die Saison angefangen hat, weil der Sommer, wo ich gehabt habe, war wirklich die härteste Zeit von meinem ganzen Leben und von meiner Familie, weil ich wirklich über Monate lang habe ich Sachen nicht machen können, die ich gerne mache. Ich habe viel im Zimmer bleiben müssen und habe haben viele Panikattacken gehabt und so Sachen. Also haben mit wirklich eine schlimme Zeit hinter mir, haben nicht trainieren können, nichts machen. Und ich habe nicht gewusst, wenn es aufhört. Und dann habe ich mich natürlich probiert, zum Besseren, zum auf die Saison bereit zu sein. Aber das hat natürlich nicht geklappt, weil mit null Sommertraining ist es schwierig, eine Saison auf hohem Niveau zu spielen. Und habe auch dementsprechend nicht so gut gespielt. Die erste Hälfte der Saison habe ich nachher immer besser, da, wo ich mich besser gefühlt habe Richtung Spengler Cup, Richtung Wienächte, wo es immer besser gegangen ist. Und am Schluss ist es, denke ich, für mich persönlich eine Saison zum Vergessen und jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen und hoffentlich eine gute Weltmeisterschaft zu spielen, wenn ich das Team schaffe. Und dann, wie gesagt, jetzt neu durchstarten. Schlussstrich ist gezogen und jetzt starten wir neu durch.
Ich bin mir sicher, das hören nicht nur die Fans vom HC Ambre Piotta sehr, sehr gerne, sondern eben auch vom österreichischen Nationalteam. Nicht, dass ich es unterschlagen möchte, ihr seid natürlich beide gestandene, arrivierte Nationalteamspieler und bin mir sicher, dass beide Namen, Zündel und Zwerg, obwohl sie im Alphabet dann doch eher weiter hinten sind, trotzdem bei Roger Bader sehr, sehr weit oben auf der Liste stehen. Aber gerade weil du auch diese Probleme angesprochen hast, in eine Saison reinzukommen, ohne Sommertraining, mit dem, was du gerade beschrieben hast, dass das einen auch vielleicht manchmal an sich und dem eigenen Körper auch zweifeln lässt. Inwieweit ist man da auch gehemmt? Weil es gibt diesen Spruch, und du kannst doch sagen, das ist Blödsinn oder nicht, Eishockey kann man nicht mit Halbgas spielen. Und ich kann mir vorstellen, wenn dich so viele Probleme beschäftigen, wenn du in Wahrheit noch Blessuren und Dinge aus der Vorsaison mitziehst und gerade mal über den Sommer auch auskurierst, wie gehemmt ist man da dann in Bewerbsspielen, wenn man eigentlich Vollgas geben sollte, aber der Körper vielleicht sagt, du, Vollgas geht noch nicht?
Absolut, ja. Für mich war das wirklich, also da war, hatte eine Tag hier, wo ich denke, ich weiß nur mal, ob ich den nächsten Tag überlebe oder so, also ob ich am nächsten Tag noch aufwache und so, wirklich so schlimme Attacken und so von der Gehirnerschütterung. Und dann habe ich nicht gewusst, ob der Körper das noch mitmacht oder nicht. Und dann, wo sich das langsam gebessert hat nachher und Richtung Saison gegangen ist, Step für Step immer die Panikattacken weniger geworden sind, kleiner geworden sind. Und wo ich dann endlich mal spielen haben können. Wie du siehst, hat natürlich der Kopf hat voll Welle, aber der Körper hat noch nicht mitgemacht, weil es ist natürlich logisch, die anderen trainieren alle 3-4 Monate Vollgas auf die neue Saison an und ich komme da mit Blödsinn 0, dann ist es klar, dass der Körper dort nicht mitspielt. Aber ich habe mein Bestes probiert, jedes Spiel natürlich, und wollte immer da sein für die Mannschaft. Aber wie gesagt, jetzt ist die Saison abgestrichen. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt von meiner Karriere und dort werden wir Vollgas geben.
Ja, gleich auf darüber zu sprechen, möchte das Ganze nur einordnen und vielleicht auch Nachvollziehbarkeiten zu Hause schaffen. Hab diese Nachfrage jetzt auch gestellt, weil man unlängst einen Spieler offenbart hat, dass er aufgrund von verschiedenen Verletzungen einfach nicht dasselbe war und dann auch gehemmt war, wirklich Kontakt zu suchen, den man im Eishockey bis zu einem gewissen Grad eben auch bereit sein muss einzugehen. Und weil der Trainer das dann auch irgendwie gemerkt hatte, dass es dem Spieler nicht hundertprozentig gut geht mit dem, was er gerade auf dem Eis auch performt hat, er sich in Absprache mit dem Spieler dann dazu entschieden, ihn zu einem Psychologen zu schicken, und wo vor, keine Ahnung, 5-10 Jahren der Gang zum Psychologen noch auf Weicheitum oder was auch immer in dieser Ultra-Art-Männersport dorthin gedeutet hätte, redet man mittlerweile drüber und ist es auch völlig normal, weil das Hirn ein Muskel ist wie jeder andere und der dann auch eben behandelt gehört. Und das ist eine sehr schöne Geschichte. Einerseits, weil es zeigt, was sich im Sport zum Positiven verändert, und andererseits soll es nicht nur bei diesem Spieler, sondern auch bei dir, Dominik, aufzeigen, dass das so hochkomplex ist und die Gesundheit über allem anderen auch zu stellen ist, und wenn es vielleicht mal Phasen gibt, wo es für einen Spieler nicht läuft, bevor dann der geneigte Fan meint, er soll jetzt hier oder will, muss jetzt großartig hinhauen. Das sind tatsächlich nur Menschen. Niemand kann in die Athleten reinblicken, weiß genau, was sie beschäftigt. Dementsprechend vielleicht dann auch bei der nächsten Reaktion eines Fans mal etwas zurückschalten und sich denken, wer weiß, was da alles vorgeht. So, das war jetzt ein ganz langer Monolog. Soll auch weiterhin natürlich um euch gehen und weiß jetzt auch nicht, wie quasi emotional vom Thema des vom Thema, das Dominik gerade aufgeworfen hat, dann zu etwas nüchternerer Vorbereitung kommen. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal eher pietätslos, Kilian, und frag dich einfach, wie es denn ist, in so ein Training Camp in der National League zu gehen. Du kennst das logischerweise mit der Akademie, du kannst das mit dem Bundesliga-Team von Red Bull Salzburg. Auf einmal bist du unter der Ägide von Luca Cereda und seinem Staff und es geht in der National League aufs Eis. Wie waren so die ersten Tage und Wochen für dich?
Also das Sommertraining an sich war komplettes Gegenteil von Salzburg irgendwie. Man muss auch dazu sagen, ich habe nur einen Monat quasi Sommertraining gehabt durch die WM und durch die Pause nach der WM und alles. Also habe jetzt nicht groß Aufbauphase machen können, wo man extrem intensiv viel im Gym ist oder so. Aber von den 4 Wochen, die ich gehabt habe, kann ich sagen, dass das auf jeden Fall ein bisschen entspannter war als in Salzburg. Auch zeitlich, das Zeitpensum war circa 3/4, wenn nicht die Hälfte, glaube. Aber wie gesagt, ich habe auch fast keine Zeit für Sommervorbereitung gehabt. Aber dann, als es dann losgegangen ist mit den 2 Wochen, wirklich so die 2 Wochen Camp, wo man 2 Mal am Tag am Eis und im Gym ist. Und also da war ich fertig nach den 2 Wochen, muss ich schon sagen. Das war auch, wer so weiß, wie es in Ambri abläuft, so das Training mit Luca Cereda und generell so die Values und so, was man dort hat. Da wird einfach am Eis hart trainiert. Und die 2 Wochen, auch mit den Vorbereitungsspielen in Bozen und so, haben mich schon ziemlich gerädert. Am Schluss war ich echt am Ende. Und dann haben wir aber nochmal Pause gehabt und dann waren wir schon ready für die Saison. Aber die 2 Wochen waren echt Bootcamp-mäßig.
Stelle mir das so ambivalent vor. Du hast einerseits diese wunderbare, wunderschöne Region, in der ihr leben dürft, das Tessin kulinarisch, landschaftlich einzigartig, in der Schweiz definitiv. Und dann ist es aber halt der Job, dem Eishockeyspielen nachzugehen. Wie balanciert man das als Jungprofi in der Schweiz? Doch ein klein wenig deutsche Vita, aber dann eben gleichzeitig auch harte Arbeit.
Also für mich war es am Anfang wirklich so, ich bin dann bin runtergefahren. Wir sind so 2 Stunden verdorben und fahrst über San Bernardino und auf einmal denkst du, du bist in Italien. Und ich bin wirklich so, das erste Mal, wo ich die Wohnung angeschaut habe, bin in den Ort reingefahren und auf einmal stehen da so Palmen und so auf dem Verkehrsinsel. Also für mich war es wirklich Urlaub am Anfang. Aber dann später, für mich war nicht so, also es war nicht so deutsche Vita, klar, so die Familie ist mal runtergekommen, ist mal am Lago Maggiore, echt Urlaub. Aber ich bin eher so ein bisschen, würde ich sagen, introvertierter und bin dann auch am Anfang, gerade im Sommertraining eigentlich, habe ich nicht viel gemacht, weil am Training bin ich nach Hause und dann habe ich halt so mein eigenes Zeug noch gemacht, gelernt für die Ausbildung und was man halt so macht, ein bisschen Stretching und sowas. Aber ich bin jetzt habe nicht so viel das Leben da unten gelebt, weil ich auch noch nichts gekannt habe, ganz ehrlich. Und ja, aber es hat sich jetzt ein bisschen geändert. Jetzt, dadurch, dass ich Anschluss gefunden habe in der Mannschaft und so, ist man schon mal da ist und dann nach Lugano gefahren und so. Es ist schon extrem schön. Also echt ein nicer Ort zum Wohnen, ja.
Dominik, wenn wir ein klein wenig ins Sportliche eintauchen, es war ein super Start in die Saison. Die ersten 4 Spiele gleich mal am Stück gewonnen, dann zwar 2 verloren gegen dann den späteren Qualisieger Genf Servette und dann auch das erste Tessiner Derby in der Saison gegen den HC Lugano. Das hat natürlich geschmerzt, aber die Reaktion war dann drauf, gleich wieder 4 Spiele in Serie gewonnen. Heißt, die ersten 10 Spiele, 8 Siege an der Zahl und dann ist so ein klein wenig Sand ins Getriebe gekommen und dann ist es langsam aber sicher tabellarisch auch immer weiter nach unten gegangen. Wie erklärt sich oder wie erklärst du dir vielleicht auch diesen Bruch beim HC Ambri Piotta?
Ja, ist ja schwierig. Also, was tust du denn?
Du, ich weiß nicht.
Macht es euch aus?
Mach du zuerst.
Ja, ist ja Schwieriges Thema. Jetzt haben wir die letzten 2 Jahre in der neuen Halle haben wir immer einen sehr guten Saisonstart gehabt und sind nachher immer wieder wie ein kleiner Tief hineingeflogen. Und das müssen wir definitiv in den nächsten Jahren müssen wir da konstanter sein. Und denke ich, wenn wir konstant über die ganze Saison spielen, dass wir dann definitiv Pre-Playoff oder sogar Playoff-Kandidat sind und das erreichen können. Aber wie du siehst, jetzt ist das 2 Mal in 2 Jahren passiert und das ist definitiv kein Zufall, dass wir einen starken Saisonstart haben und nachher wieder ein bisschen ins Tief abfallen. Das heißt, da müssen wir Lösungen finden, wenn wir dort konstant bleiben können und dann, das ist das am Schluss, die Saison nicht ins Knack fällt, dass wir da um die letzten paar Punkte, da 3, 4 Punkte, die Pre-Playoffs nicht erreichen.
Aber man hat schon gemerkt, es brennt auch im Kilian unter den Fingernägeln.
Ja, also Dominik hat eh schon viel gesagt, was ich eigentlich auch sagen wollte. Aber was ich noch hinzuzufügen habe, ist eben, man sieht am Saisonstart, wo wir so viel gewonnen haben, einfach dass quasi das Bootcamp, was ich vorher angesprochen habe, dass das durchdacht war und dass es auch Wirkung hat, weil wir haben echt gut performt am Anfang und auch wenn man so einen Kader anschaut, wir haben ein gutes Team gehabt. Also wir hätten eigentlich alle Voraussetzungen, dass wir die Playoffs oder Pre-Playoffs erstmal schaffen können. Und auch Consistency ist halt echt der Key. Und wenn man nur einen guten Start hat, dann entwickeln sich die anderen Mannschaften weiter, finden besser zusammen und können auf die ganze Saison gut performen. Dann schaut man halt am Ende eben am 12. Platz raus, so wenn man nicht consistent ist und nur am Anfang gut performt. Und deswegen muss man irgendwie einen Weg finden, dass man das durch die ganze Saison durchzieht, ja.
Was man nicht vergessen darf, was andere Teams dann auch während der Saison vielleicht noch in Neuzugänge oder dergleichen investieren, ist auch nicht ganz ohne. Und Ambrì dann natürlich auch mit einem etwas dünneren, kleineren Budget ausgestattet, ist nun mal so. Und trotzdem ist es, Kilian, ein volles Kaderblatt. Trotzdem ist es ein Konkurrenzkampf mit 8 Verteidigern am Roster. In Österreich wäre es so, wenn du den richtigen Ausweis hast, dann bist du bei manchen Teams schon by default irgendwie im Line-Up und in den Top 6 Verteidigern. Etwas, das man sich in der Schweiz, selbst wenn man die Lizenz hat, natürlich erkämpfen muss. Wie war dieser Kampf, nicht um den Roster-Spot, aber diesen Kampf um eine möglichst hohe Position dann am Kaderblatt?
Ja, also jetzt rückblickend war es schwierig. Also ich habe gewusst, es wird nicht einfach, es wird da nichts geschenkt. Ich hab das auch ganz klar gewusst, so, ich wechsle von Österreich in die Schweiz. Es ist nicht so, als ob ich jetzt in die Alps Hockey League wechsle. So, es ist das Gegenteil, ich wechsle wirklich auf ein höheres Niveau. Und wo ich den großen Vorteil für mich gesehen habe und was auch eigentlich der Hauptgrund war, wieso ich zu Ambrì gegangen bin, ist, dass jeder, der einen Kader von Ambrì kennt, es gibt, wir haben zwei Imports und dann haben wir, ich glaube, 3, 4 wirklich stämmige, große Spieler. Und ich habe da eben die Chance gesehen, dass ich durch meinen Spielstil eher kleiner, flinker, schnell, schlau so, habe ich meine Chance gesehen, dass das mein Vorteil sein kann, dass ich mich im Line-Up vorne einspiele. Was nicht so funktioniert hat, wie ich es mir erhofft habe. Einfach das, weil am Trainer hat die Härte, was eben andere Spieler mehr haben, als sie mit mir, also mit 1,78 haben nicht so die Härte wie die ganzen anderen Spieler. Und ihm hat das bei mir ein bisschen gefehlt und das war dann auch der Grund, wieso ich oft einfach nicht im Line-Up war oder auf der Bank so meine paar Shifts gekriegt habe und nicht so viel gespielt habe oder meinen Platz im Team gehabt habe, wie ich es mir erhofft habe.
Größe, Gewicht ist generell ein großes Thema, auch wenn es dann für Cracks, die vor allem in Österreichs Liga dann auch unterwegs sind, auf internationales Niveau geht, wo dann auch schnell mal nur noch 90, 95, 100 Kilo Athleten bei den Gegner oder beim Gegner in der Mannschaft stehen. Inwieweit ist es für dich jetzt auch der Plan? Ich meine, Größe kann man nicht lernen, wenn man so will. Am Gewicht und an der Muskelmasse kann man arbeiten. Ist das jetzt auch ein dezidierter Plan für dich in der Offseason? Gibt es jetzt hier oder versuchst du so gut es geht, ein paar Kilo Muskeln draufzupacken?
Ja, also mein Ziel ist es, dass ich so um die 80, 81 Kilo habe, also 2-3 Kilo dazu kriege. Aber ich glaube, was mir viel weiterhelfen wird, dadurch, dass ich eben meine Größe nicht beeinflussen kann, ist einfach, dass ich meinen Spielstil, also ich habe meinen Spielstil, den will ich auch nicht ändern, weil sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber einfach, dass ich noch das verbessern kann man sich immer und ich muss mir halt in denen, ich muss Wege finden, meine Battles zu gewinnen und das Spiel zu spielen mit meinen quasi 80 Kilo und so die Sachen gewinnen, weil mit Muskelmasse und so viel ist dann immer, also ist nicht drin, weil zu viel will man auch nicht zulegen, weil sonst wird man irgendwann langsam und so. Deswegen, ja, ich glaube, ich muss einfach mich in den Sachen verbessern und dann kann ich mein Spiel auf ein nächstes Level bringen, ja.
Merkt schon, wie hochkomplex das Ganze ist und wie hochkomplex auch so ein Werkel namens Eishockey-Mannschaft ist, dass das passt, dass das kontinuierlich und du hast es schon perfekt angesprochen, Kilian, Consistency auch generiert. Und da hat sich Andrej Pjotr in der vergangenen Saison gleich mehrmals den Diensten eines hochdekorierten Trainers und Hockey-Minds auch bemüht. Wie ist es dir gegangen, Dominik, als du zum ersten Mal gehört hast, Claude Julien, der Stanley Cup Winning Head Coach der Boston Bruins 2011, du warst damals gerade 15 Jahre alt, wird in Ambry als Advisor tätig?
Ja, es war eine große Ehre für mich, finde ich, so eine Person kennenzulernen. Wo der Stanley Cup gewonnen hat als Head Coach, wo wirklich die Beste für die beste Spieler auf der Welt trainiert und gecoacht hat. Und nur, dass einmal sehr was er für ein Bild vom Eishockey hat und wenn er dir was erklärt, was das für genaue Details hat und alles. Und also war eine sehr coole Erfahrung zu mir kennenlernen und ja.
Nimm uns doch mal mit, das passiert nicht allzu häufig, dass ein Stanley Cup Winning Head Coach sagt, okay, ich gehe jetzt nach Europa und suche mir einen Club aus, bei dem ich als Berater tätig bin. Da haben der Sportchef Paolo Duca und Luca Cereda natürlich auch ihre exzellenten Kontakte spielen lassen. Jetzt kommt ein Claude Julien in die Kabine oder sieht sich ein Training an. Was sind dann so Rückmeldungen? Was sind Dinge, die er vielleicht auch dir spezifisch mit auf den Weg gegeben hat?
Er hat uns zum Beispiel viel individuell geholfen. Er hat die Spieler auf Twitter genommen, nach dem Training oder so, oder nach dem Video und hat mit den Spielern einzeln geredet, was sie besser machen können und sie sollen nochmal das so probieren. Also hat das ein klein einzeln gemacht und vor der Mannschaft hat er eigentlich nie groß geredet, mit der ganzen Mannschaft. Immer nur ein paar kleine Speeches, aber individuell finde ich, hat er einen super Job gemacht, um mit den einzelnen Spielern zu arbeiten.
Was war dein Eindruck, Kilian, von Claude Julien, der ja nicht nur einmal in Ambry gewerkt hat, sondern wochenweise insgesamt dreimal in der kompletten Saison quasi auch mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist? Wie hast du das erlebt?
Ja, also für mich war es auch echt eine Ehre, dass er quasi da zum Verein kommt, wo man die Chance hat, quasi unter ihm zu spielen, könnte man sagen. So quasi, er war ja wie ein Coach, Advisor eben. Und für mich so, also ich spreche glaube jetzt generell für die Verteidiger, mit uns hat er nicht eher so individuell, sondern uns hat er als Verteidiger Sachen, was im Spiel nicht so funktionieren und so taktikmäßig, hat uns Tipps gegeben, aber auch in die Details rein, also nicht nur oberflächlich, sondern hat wirklich gesagt, das und das und auch die Gründe, wieso er so denkt und so. Und das ist einfach interessant, auch als Spieler und gerade ich mag das gerne auch so taktische Sachen und so. Für mich war das interessant, auch mal so einen Standpunkt eben von einem NHL-Coach so zu sehen und zu hören. Und ja, also es war echt cool.
Jetzt war klar, vor der Saison Ziel für Andrej Pjotr natürlich die Playoffs oder die Pre-Playoffs. Aber es war auch klar, es wird wieder nach Davos rund um Weihnachten gehen. Es wird wieder zum Spengler Cup gehen. Wie groß war auch dieses Ziel oder wie monumental ist diese Spengler Cup Teilnahme? Das ist eine der ikonischsten Eishockey-Trophäen der Welt, wenn nicht sogar von ganz Europa. Und man weiß, wenn die National League pausiert zwischen Weihnachten und Neujahr, dass eine ganze Woche wird Andrei Pjotr im Einsatz sein dürfen, Dominik. Wie groß ist da die Vorfreude auf so ein Turnier?
Ja, ist natürlich riesig. Ich meine, der Spengler Cup ist eines der größten Traditionsturniers auf der ganzen Welt. Und das schaut man überall. TSN in Kanada und überall überträgt man das. Also ist wirklich ein Riesenturnier auf der Weltebene. Und dass wir da schon zum zweiten Mal dabei sein dürfen, war schon sehr speziell beim ersten Mal. Aber beim zweiten Mal, dass wir den Spengler Cup gewinnen können als Underdog eigentlich oder als kleines Ambri. Und dass wir das gewinnen können, hat man nur gesehen, wie die Begeisterung da war von der ganzen Organisation, von Ambri, vom ganzen Tessin eigentlich. Es hat sich, glaube ich, sogar die ganze Schweiz darüber gefreut, dass das Ambri gewonnen hat. Und es war wirklich eine der coolsten Erfahrungen bis jetzt in meiner Karriere.
Beschreib mal dieses Gefühl als frisch gebackener Spengler Cup-Sieger dann wieder in Tessin, in Bellinzona einzuziehen. Was war da los?
Ja, wir sind mit dem Bus immer nachher weggefahren und dann war es ja schon mal vor dem Bus, war schon eine Party. Bevor wir im Bus eingestiegen sind, haben wir eine kleine Party gemacht mit den Fans, die noch dort waren im Stadion. Dann haben wir den Heimweg angetreten ins Tessin, auf Bellinzona. Und dann haben wir in der Stadt hat's noch so ein Zelt gegeben, wo die Fans auf uns gewartet haben. Und dann haben wir den Pokal dort reingebracht für, glaube ich, eine Stunde, zwei Stunden. Und dann sind wir heim, Neujahr einfeiern mit der Familie.
Was man so macht direkt nach dem Sieg des Spengler Cups und was dir spätestens zu dem Zeitpunkt hier schon klar war, Kilian, dass die Fenster Bianco Blo ganz anders sind als gefühlt alle anderen Eishockey-Fans auf diesem Planeten. Gab es so einen spezifischen Wow? Das sind die Fans von Andrei Pjotr Moment für dich?
Ja, tatsächlich. Also auch schon bei den Heimspielen auf jeden Fall. Aber wo es nochmal echt krass war, war beim ersten Spiel in Davos. Da habe ich nicht gespielt, war ich auf der Tribüne und dann bin ich so zur Halle gekommen, eben zum Einlaufen von der Mannschaft und bin halt so in Family Corner gegangen, wo halt Familie und Freunde gesessen sind. Und dann war eben so Musik und dann hat man so die Mannschaften vorgestellt und dann hat man eben gesagt, so ja, Andrei Pjotr, und dann ist, also das war laut, ja, wirklich Gänsehaut gekriegt, so habe ich selten, aber habe ich dort echt gekriegt. Und auch wenn du es in die Halle geschaut hast, das war einfach alles, gefühlt war die ganz Davos war weiß-blau und also blau-weiß und es war echt krass, ja.
Zieht mir wieder die Gänsehaut auf. Ich muss an dieser Stelle auch gestehen, es war mir noch nie vergönnt, in Ambri zu Gast zu sein, aber es gibt so viele Menschen, die sagen, wenn du es nächstes Jahr dich tust, dann gibt's Probleme. Also der Trip ist definitiv auf der Rechnung beziehungsweise am Radar. Es wollte nach dem Spengler Cup dann nicht so, wie Ambri das gerne gehabt hätte, Kilian, und auch du hast sicher kein leichtes Jahr gehabt, dich auch festzuspielen. Das belegt auch die Unibet-Statistik. Deine Eiszeit mit gerade mal 7,53 pro Partie, wenn es denn Einsätze auch gab, sicher nicht dort, wo du sie gerne gehabt hättest. Wie wichtig ist in so einem Umfeld oder in so einer Konstellation auch die Qualität, Geduld, warten zu können, bis sich einem wieder eine Chance oder ein Einsatz offenbart, auch geduldig zu sein, zu wissen, man kriegt wieder eine Chance?
Das ist das A und O. Also jetzt nicht nur Geduld, aber auch einfach, das ist so eine extreme mentale Challenge, finde ich. Also was ich dieses Jahr durchgemacht habe, so, weil man kann es, ich glaube, man muss das durchmachen, dann weiß man, wie es ist, so kann man es gar nicht beschreiben, weil es ist wirklich so, es ist nicht nur so, ja, du spielst nicht und das war's, sondern da passiert so viel im Hintergrund auch und eben Familie, Freunde, Fans, Pipapo, alle zum Beispiel schreiben, da wenn du nicht spielst, so, ja, wieso spielst du denn? Dann erklärst du mal der Verwandtschaft zum Beispiel, dass du nicht spielst und wieso und weshalb. Und es ist schon extrem, du musst echt mental da cool bleiben, so geduldig bleiben und einfach, du darfst nicht jetzt anfangen quasi, ach, ist eh alles scheiße oder so. Du musst wirklich hart weiterarbeiten, weil aufgeben ist nicht so. Es wird alles noch schlimmer und ich finde, das habe ich richtig gut gemacht. Ich habe natürlich extrem Support gehabt von der Familie, Familie, Freunde. Und ich glaube, ohne so ein Umfeld, wie ich es gehabt habe, hätte ich es vielleicht nicht sogar gemeistert. Aber auch Mentaltraining habe ich gemacht und ich finde, ich habe nie aufgegeben, habe immer hart gearbeitet und wenn ja mehr als das Jahr habe ich quasi nicht machen können.
Inwieweit muss man da auch als Führungsspieler, Dominik, und du bist nach jetzt Abschluss der sechsten Saison, die sind sicherlich schon einer neben den logischerweise arrivierteren wie Bürgler, Pistoni und wie sie alle heißen, aber inwieweit muss man da auch die Fühler ein klein wenig oben haben, um zu sehen, okay, wie es vielleicht gerade dem Kieler mit seiner Situation geht, inwieweit versucht man da dann auch nicht der Schulter jetzt zum Anlehnen zu offerieren, aber zumindest mit Ratschlägen zur Seite zu stehen, weil diese Ups and Downs, wo man sich dann auch durchbeißen muss, die gibt es in jeder Eishockey-Karriere, die muss wohl oder übel jeder Sportler auch mal durchmachen. Wie bist du da im Laufe der Saison mit Kielern umgegangen?
Ja, also die Saison habe ich eigentlich selber sehr viel mentale Probleme gehabt und sehr viel mit mir selber zum Schaffen gehabt, weil es war wirklich eine schwierige Saison für mich. Darum habe ich da mich ein bisschen mehr um mich selber gekümmert, weil ich schon in so einer schwierigen Situation war, wie ich noch nie war. Und ich habe probiert, da selber zum Rauskommen, aber ich glaube, der Kielen, wie er gesehen hat das super gemacht. Er hat das Beste aus seiner Situation gemacht, was er machen konnte. Und wie gesagt, ich glaube, er ist jetzt in der gleichen Situation wie ich. Wir sagen beide, jetzt da ziehen wir einen Schlussstrich. Das, was gemacht worden ist gemacht worden. Die Saison können wir noch zurückholen, können wir noch verbessern. Und jetzt schauen wir nach vor und die nächste Saison griechen wir auch.
Inwieweit ist da vielleicht auch auf der Wunschliste, auf der subjektiven Wunschliste bei dir, Dominik, ganz weit oben, dass ein Kaliber wie Alex Formanton im Tessin gehalten werden kann, als der im Dezember nach Ambri geholt werden konnte, eingeschlagen wie eine Bombe, 10 Tore in 22 Partien, also hat gleich auch gezeigt, warum er NHL-Caliber-Talent auch ist. Gab es irgendwie im Exit-Meeting so ein Gespräch mit, wo geht die Reise hin, wie sieht der HC Ambri Piotr aus oder gibt es Wünsche, die du an die kommende Saison hättest, was vielleicht Kader, Personal und das Drumherum anbelangt?
Das wäre natürlich fantastisch, wenn wir so einen Ausnahmespieler halten könnten, aber wird glaube ich eher schwierig, ich glaube da führt der Weg eher zurück in die NHL, aber wir wären natürlich sehr froh, ist ein super Mensch und wie ihr schon gesagt habt, ein Ausnahmespieler. Und hat sehr gut die Mannschaft gebracht, hat sich sehr gut eingeklebt und alles und hat, glaube ich, auch sehr viel Freude gehabt da bei uns. Und ich glaube, ja, hat gesagt, wenn es einmal mit der NHL nicht mehr klappt, dann ist Ambri definitiv eine Station, wo er sich vorstellen könnte, wieder zurückkommen. Und wir glauben, wir nehmen ihn mit offener Hand wieder zurück.
Es könnte dann so ein klassischer Fall werden von Joe Thornton und Davos, auch eine Verbindung, die dann eine lange Eishockey-Karriere dann gehalten hat. Aber weil wir gerade auch bei den Exit-Meetings waren, Kilian, was ist so die Perspektive, die dir dort mitgegeben worden ist oder die du vielleicht auch mit Cereda und Duca besprechen konntest, wo die Reise hingehen soll?
Ja, also ich habe ihn ganz klar meine Sicht über meine Saison gesagt und dass ich eben nicht zufrieden war mit so, wie es gelaufen ist. Und was sie mir jetzt mitten in die Sommerpause gegeben haben, ist einfach, ich weiß, an was ich arbeiten muss. Und sie haben gesagt auch, sie finden, dass in der Saison nicht alles so negativ war, wie ich es jetzt in dem Meeting geschildert habe. Aber sie haben eben mir die Punkte mitgegeben, an denen ich arbeiten muss. Aber sie haben mir auch gesagt, sie setzen weiterhin auf mich und sie glauben an mich, dass ich ein super Spieler sein kann und wie wichtig für die Mannschaft sein kann, wenn ich mich so entwickle, wie sie es auch wissen, dass ich es kann. Und ja, also sie haben mir schon gesagt, nächstes, also es startet bei null, haben sie gesagt. Ich bin jetzt nicht, nur weil jetzt eigentlich die halbe Saison 7., 8. Verteidiger war, start jetzt nicht als 7., 8. Verteidiger, sondern es ist wieder alles offen und ja, dass sie einfach voll performen soll, ohne mal Kopf zu machen.
Das hört sich bei beiden schon sehr positiv an und freue mich jetzt schon auf die HC Ambri Piotta Saison 23-24. Ich möchte ganz zum Schluss von euch beiden noch eine Expertise zum jeweiligen Positionskollegen abfragen und habe dann noch einen kleinen Anschlag auf euch vor. Ich beginne bei dir, Dominik. Du kennst ihn sehr gut, hast auch mit ihm zusammengespielt. Fabio Hofer, der in Biel eine unfassbare Saison absolviert hat. Zweitbester Scorer seines Teams, war lange Point-per-Game-Scorer. Das hat sich gegen Ende dann ein klein wenig abgekühlt. Wie hast du diese super Saison von Fabio Hofer miterlebt?
Ja, Wahnsinn. Ich habe mich so gefreut für ihn, weil er hat es auch nicht immer einfach gehabt, wo er in die Schweiz gekommen ist. Und jetzt hat der Verein gewechselt zu Biel. Und wie er dort jetzt eingeschlagen hat, ist ja unfassbar in der Liga, zum so viele Punkte machen, wie er gemacht hat in den Spielen, wo er gehabt hat. Ist wirklich unfassbar. Und wir haben ihn auch in der letzten Nationalteampause sind wir zusammen daheim gesehen, in Dornbirn. Und haben ein bisschen geschwätzt, haben ein Bier getrunken und überall ein bisschen geschwätzt, wie es ist und so. Und er hat wirklich eine volle Freude in Biel. Und ja, da kann man nur gratulieren und hoffentlich holt er sich den Meistertitel mit Biel.
Kilian, wenn man vor der Saison gesagt hätte, Achtung, da gibt es einen rechtsschießenden Verteidiger aus Vorarlberg, der in der Schweiz komplett ausbrechen wird, hätten viele gesagt, ja, das wird Kilian Zündel wahrscheinlich sein. Und geworden ist es David Reinbacher. Dein Ausbruch, in Anführungszeichen, der kommt dann nächstes Jahr. David Reinbacher mittlerweile bei allen Scouts, bei allen Mockdrafts, irgendwo in den Top 15, Top 10 im kommenden NHL-Draft, für Kloten ein ganz wichtiger Bestandteil gewesen in dieser Saison, um sich auch so lange, so kompetitiv, bis dann auch Spiel 3 in den Pre-Playoffs zu halten. Wie blickst du als Verteidigerkollege auf das, was David Reinbacher geleistet hat in der laufenden Saison oder in der jetzt für ihn zu Ende gegangenen Saison?
Also ich finde das echt krass, was er geleistet hat. Ich finde es auch voll witzig, weil als wir gegen sie gespielt haben, da habe ich ihn wieder gesehen seit Ewigkeiten. Weil das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, war in Dornbirn in der Eishalle und da war ein kleiner Scheiß. Also ich war auch ein kleiner Scheiß, aber er ist trotzdem noch 3 Jahre jünger als sie und da war der Unterschied dann halt schon noch größer. Und jetzt sehe ich den auf einmal Spiel gegen den so in der National League und die Art, wie er spielt und auch die Statistik beweist einfach, er hat extrem gut gespielt, gute Saison und ja, ich hoffe, dass es ihm weiterhin so läuft und wäre echt cool, wenn nur das Beste für ihn rauskommt. Ja, also echt Hut ab von ihm.
Wenn wir den Bogen spannen zu den Playoffs, die in der National League, wir zeigen das Gespräch an einem Montag auf, morgen Dienstag beginnen sie, dann auch spannend, dann gibt es natürlich von allen Seiten auch die Fragen, ja, wer hat denn die besten Karten und wer kann denn hier tatsächlich Meister werden, wenn die Playoffs in der National League in den letzten Jahren was gezeigt haben, dann die gute alte englische Floskel, expect the unexpected, erwarte das Unerwartete, weil so unfassbar viele auch Überraschungen gab, kann mich an ein Jahr erinnern, wo der HC Lugano an Setzliste 5 auf die ZSC Lions an der 7 getroffen ist. Das heißt, alle Top 4 Teams vorher rausgekegelt wurden. Jetzt hat Genf Servette die Qualifikation gewonnen vor dem EHC Biel, dem Team von Fabio Hofer. Und es gibt quasi druckfrisch von den Kolleginnen und Kollegen von Unibet auch Playoff-Meisterquoten. Genf Servette ist natürlich der Favorit mit einer Quote von 3,5. Dahinter Biel mit 4,5. Die ZSC Lions immer eine Playoff-Mannschaft mit 5,75. Und der amtierende Meister, der EVZ aus Zug mit 7,0. Dominik, wenn du dich auf einen Meister festlegen müsstest, wer glaubst du, hat am ehesten das Zeug dazu, am Ende auch den Kübel, wie es in der Schweiz so schön heißt, zu stemmen?
Ich hoffe einfach, dass er dann der Hofi holt. Fabio soll den Meistertitel holen.
Jetzt gibt es mit Raphael Herburger in Lugano natürlich auch noch einen heißen Kandidaten, dem war es zumindest in Österreich schon vergönnt, auch Titel zu gewinnen. Fabio Hofer und Raphael Herburger im Finale, okay? Und dann machen sie sich untereinander aus. Wobei, es gibt ja auch noch Benjamin Baumgartner, verdammt. Dann wird es dann schon schwierig.
Ja, Lugano können wir nicht ins Finale tun. Lugano müssen wir durchsalaufen.
Stimmt, ja, okay. Das war jetzt eine doofe Frage meinerseits. Bill, der Wunschtipp, Kilian, gibt es bei dir auch so einen Wunschtipp oder realistisch eine Mannschaft, wo du sagst, die hätte ich auf der Rechnung?
Also natürlich würde ich es meinen Vorarlberger Buddies wünschen oder auch ein Baumi, aber jetzt, wenn ich es sagen muss, natürlich wird jeder sagen, jetzt Genf nach dem Grunddurchgang oder Zürich einfach wegen Namen und so, aber was ich jetzt nach meinem Gefühl und auch das letzte Spiel haben wir gegen sie gehabt, Rapperswil, kann sein, dass die vielleicht ziemlich unterschätzt werden und dass die vielleicht richtig einschlagen, weil die haben so gut performt am Schluss, nicht nur gegen uns, aber auch andere Teams und ja, ich würde jetzt nicht sagen, ich würde mein ganzes Geld auf sie wetten, aber ich würde schon sagen, dass die ein heißer Kandidat sein können.
Liegen aktuell auf Platz 5 im Playoff-Feld mit einer Quote von 12,0. Vielleicht ja dem einen oder anderen dort draußen auch entsprechend 5 Euro oder dergleichen wert. Vielen lieben Dank euch beiden, dass ihr so lange, so ausführlich über die abgelaufene Saison geplaudert habt. Drückt euch beiden jetzt schon die Daumen für 23, 24 und hoffe sehr, dass wir in einem Jahr dann über die erfolgreiche Playoff-Quali von Ambrì Piotta plaudern werden.
Danke, Martin.
Ja, Dankeschön, danke. Unibet.
Hockey. Unibet Hockey O'Clock geht in der aktuellen Staffel noch einmal auf Tour. Nach den großen Erfolgen in Linz und Innsbruck steht dieses Mal Villach am Programm. Am 25. März 2023 gibt es dort Hockey Talk vom Feinsten. Ab 18.30 Uhr werden im Draft der Adler Sportsbar unter anderem IDM Wärmepumpen VSV Headcoach Rob Daum, der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska und Greg Holst dem Unibet Hockey O'Clock Podcast die Aufwartung machen. Sichere dir Tickets aus dem streng limitierten Kontingent für die Aufzeichnung von Unibet Hockey O'Clock on Tour. Alle Infos dazu auf www.unibet.at. Unibet Hockey O'Clock on Tour. Das ist Eishockey Talk im Langformat mit Tiefgang und vor allem vor Ort. Am 25. März 2023. Live in Villach. Unibet Hockey O'Clock. Gerade eben noch von Dominik Zwerger und Kilian Zündel gehört. Jetzt geht's aber ans Eingemachte. Die National League Playoffs, die starten am Dienstag. Ja, Hockey O'Clock erscheint immer am Mittwoch. Das heißt, zwei Spiele müssen wir dann in der Kristallkugel uns ausbaldowern. Aber es freut mich außerordentlich, dass jetzt einer der besten Experten im Schweizer Fernsehen tatsächlich Hockey O'Clock die Aufwartung macht. Es ist niemand geringer als Thomas Walser. Und Thomas, freue mich erstmal sehr, dass du die Zeit nimmst für Unibet Hockey O'Clock.
Danke für die Blumen. Lieber Martin, es freut mich vor allem, dich zu hören. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört, dass du an mich gedacht hast. Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja, musst du es ganz kurz auch einordnen. Wir durften uns im Rahmen unserer gemeinsamen Arbeit bei MySports kennenlernen, durfte da auch eine kleine Starthilfe mitgeben. MySports mittlerweile der alleinige Rechtehalter aller National League Spiele und du bist seit Anbeginn bei MySports als Experte mit dem Boot, extrem unterhaltsam, sehr, sehr viel von dir lernen dürfen und dementsprechend freut es mich jetzt sehr, dass du auch die Hörerinnen und Hörer von Unibet Hockey O'Clock ein klein wenig mit deinen Expertisen zu den vier Viertelfinalserien bereichern wirst. Vielleicht beginnen wir mal bei dir. Man kennt dich als langjährigen National League Crack. Du hast sehr lange, bis vor 1,5, 2 Jahren, auch bei den Rapperswil-Jona Lakers in der Organisation mitgearbeitet, bist eben seit 2018 fester Experte oder 2017, 18 fester Experte bei MySports. Gibt es irgendwas, das ich vergessen habe, das österreichische oder vornehmlich österreichische Hörerinnen und Hörer über Thomas Walser wissen sollten?
Ja, also ganz wichtig wäre schon noch zu erwähnen, dass ich auch privat oftmals in Österreich weile. Ich habe einen alten VW-Bus, 1981, ein Jahr älter als ich selbst. Und ich bin da oftmals beim Nenzinger Himmel. Da gibt es einen wunderschönen Alpencamping. Und da komme ich, vor allem nach der Saison, komme ich unglaublich gerne hin, zusammen auch mit meiner Familie.
Das ehrt dich sehr, dass du auch Österreich immer wieder die Aufwartung machst, jetzt auch in akustischer Form. Vielleicht schaffen wir es ja dann auch noch den einen oder anderen Hero-Shot auf Social Media von dir zu posten, Thomas. Aber wir blicken gemeinsam auf eine unfassbar spannende Qualifikation in der National League zurück. In Österreich nennt sich das ein klein wenig verschroben Grunddurchgang in der Schweizer National League Qualifikation. Wenn wir jetzt auf diese 52 Spiele der Quali zurückblicken, was sind so drei Dinge, die für dich übergeblieben sind?
Ja, ich glaube, schlussendlich sind es mehr als drei Dinge. Also ich glaube, gestartet haben wir in der Qualifikation im Wissen, dass sich wahrscheinlich das Niveau steigern wird. Das Niveau war bedeutend höher als eine Saison zuvor, obwohl wir in der Schweiz schon ein sehr hohes Niveau genießen können. Das ist sicher dem Umstand geschuldet, dass wir in der Schweiz neu mit 6 Ausländern antreten können. Die Situation rund um die Ukraine, um die KHL, hat es nochmals spezieller gemacht, weil auf einmal dann Spieler auf dem Markt zu finden waren, mit denen man von Beginn weg nicht rechnen konnte. Und ich glaube aber generell, die Mannschaften, die sind jedes Jahr noch fitter, sie trainieren unglaublich gut, schon in den Sommermonaten, und man hat gesehen, es war eine Saison, man wusste nicht ganz genau, was auf jede einzelne Mannschaft zukommt. Man wusste aber, dass man einfach von Beginn weg wirklich jeden Spieltag bereit sein muss. Und das hat diese Meisterschaft gezeigt. Es war bis zum Ende sehr, sehr spannend. Wir hatten auch mit Kloten einen Aufsteiger neu dabei, der sich nicht bedienen konnte bei einem Absteiger. Also die mussten da wirklich einen guten Job machen. Sie haben bestimmt oder es war für sie bestimmt eine gute Situation, dass sie sich noch bereichern konnten mit 2 zusätzlichen Ausländern. Aber generell, wie du gesagt hast, eine sehr, sehr ausgeglichene Saison bis jetzt auf sehr hohem Niveau. Und jetzt sind wir gespannt, was noch alles kommt.
Wie ausgeglichen es war, zeigt dann schon das Bild auch an der Tabellenspitze, dass Genf Servet und der EHC Biel beide 101 Punkt nach der Qualifikation hatten. Genf Servet dann letztlich hauchdünn vor dem EHC Biel sich auch Platz 1 und damit Heimrecht in den Playoffs sichern konnte. Überraschungen, für die ist die Schweizer Liga ohnehin seit jeher gut. Kader, die man von der Stärke her mit Fribourg-Gottéron und Bern nie und nimmer in den Pre-Playoffs erwartet hätte, sind genau dort gelandet. Lausanne und Ambrì Piotta, die im Niemandsland verschwunden sind, einzig wahrscheinlich die Teams, die um den Abstieg dann auch spielen werden oder zumindest jetzt mal in den Playouts die Liga-Qualifikationsmannschaft aus der National League festlegen mit den Tigers aus Langnau und dem HC Ajoie. Das war so einigermaßen zu erwarten. Was war denn für dich die größte Überraschung der Qualifikation?
Ja, ich glaube, da muss ich schon meinen ehemaligen Arbeitgeber, die SC Rapperswil Jona Lakers, erwähnen. Die hatten letzte Saison schon eine unglaublich gute Saison. Und jetzt dieses Jahr haben sie es mit Rang 3 nach diesen 52 Runden getoppt. Für mich eine Mannschaft oder einen Verein, der wahrscheinlich mit dem drittkleinsten Budget operiert, und trotzdem, die haben nie nachgelassen. Also die hatten, wenn ich mir nochmals Gedanken mache, ich glaube 2 oder 3 Niederlagen in Serie, konnten aber immer wieder reagieren und haben dann sogar zum Schluss Ende Januar noch 5 Siege aneinandergereiht, und dass sie mit diesem Budget, mit dieser Mannschaft die Qualifikation auf Platz 3 abschließen konnten, ist wunderbar. Auf der anderen Seite, ich habe es erwähnt, der EHC Kloten als Aufsteiger in eine schwierige Saison gestartet. Die ersten Spiele waren ganz schwierig, aber auch dort mit einem Trainer, der eigentlich solche Situationen kennt, eigentlich fast ein bisschen überperformt. Das ist absolut großartig, dass sie die Pre-Playoffs gegen Bern noch erreichen konnten. Auf der anderen Seite beispielsweise Lausanne am Genfersee, die ein sehr hohes Budget haben oder präsentieren konnten, das sicher eine Enttäuschung, dass sie frühzeitig die Ferien antreten mussten.
Und die Arbeit, die Stefan Edlund in Rapperswil leistet, eine exzellente, auch die von Jeff Tomlinson in Rapperswil, da gab es dieser Tage den Tränenreichen dann auch entsprechenden Abschied, und damit haben wir mal zumindest ein klein wenig abgeglänzt, was sich in den vergangenen 52 Spielen ereignet hat. Wir blicken auf die drei Runden in den Playoffs auch voraus, zumindest mal die vier Viertelfinalserien. Möchte dir aber zuvor noch eine Frage stellen, nachdem die auch Anfang Oktober in einem Gespräch hier bei Unibet Hockey Clock mit Christian Weber, seines Zeichens Trainer beim EHC Basel, aufgekommen ist und die auch in der Schweiz heiß diskutiert worden ist, nämlich das bis zum gewissen Grad finanzielle Ausbluten lassen der Swiss League, die zweite Schweizer Liga, die schwer darben musste, die aber so ein wichtiger Talentepool auch für die Schweizer National League ist. Wie steht es denn aktuell um die Swiss League?
Ja, ich glaube, für den Moment steht es noch nicht viel besser, als was wahrscheinlich zu dieser Zeit Christian Weber angesprochen hat. Also für mich persönlich ist es auch eine Katastrophe, dass es so weit gekommen ist. Ich bin der festen Überzeugung, sowieso jetzt, wo wir mit zwei Ausländern mehr agieren, das Niveau ist gestiegen und man stellt sich vor, es ist unglaublich schwierig oder fast unmöglich, wenn ein Juniorenspieler aus der U20 Elite, bei uns die höchste Juniorenstufe, den Schritt tätigen sollte in die National League. Also es braucht diese Gefäße, es braucht die MySports League und es braucht auch die Swiss League. Weil diesen Schritt zu machen von heute auf morgen ist fast nicht mehr möglich. Und man darf nie vergessen, ein guter, junger Eishockeyspieler, der in die National League will, Da bringt es einfach viel mehr, wenn er in der Swiss League Verantwortung übernehmen kann, einen Rhythmus spielen kann, wenn er in einem Spiel mit erwachsenen Männern und auch gegen Ausländer spielen kann und da vielleicht 12, 14, 16 Minuten Eiszeit des Trainers kriegt, ist ein riesiger Unterschied, als wenn er beispielsweise bei einem National League Club dabei ist und dann vielleicht nur 2, 3 Einsatzminuten bekommt. Also für einen jungen Spieler gibt es nichts Wichtigeres, als zu spielen, einen Rhythmus zu finden und sich so Schritt für Schritt an die National League heranzutasten. Darum, wie du auch gesagt hast, es ist unglaublich wichtig, dass wir mit diesem Gefäß Swiss League sehr, sehr professionell umgehen. Es muss auch im Interesse der National League Club sein, weil von heute auf morgen aus der Junior-Aktivzeit in der National League zu landen, das sehe ich als sehr, sehr schwierig und sehr herausfordernd.
Und in dieser Swiss League gibt's aktuell ein Playoff-Finale, das bevorsteht zwischen Schottfonds und dem EHC Olten. Letztgenannte, die schon seit ewig und dreiviertel gefühlt versuchen, dann auch eine Stufe oder Leistungsklasse höher raufzukommen. Und es soll auch eine Liga-Qualifikation geben, heißt der Absteiger aus der National League oder der Letzte nach dem Playout-Final in der National League wird den Meister der Swiss League in der Best-of-Seven-Serie vorgesetzt bekommen. Glaubst du daran, dass es tatsächlich so kommt? Und wie kompetitiv wird diese Auf-Abstiegsserie, glaubst du?
Ja, ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Ist natürlich immer so, der Verlierer dieses Playout-Finals in der National League, der kommt ja nicht wirklich mit viel Selbstvertrauen. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat Oshawa eine sehr gute Saison gespielt. Sie haben zum richtigen Zeitpunkt den Trainer gewechselt, damit man sich eben auf diesen Ernstfall vorbereiten kann. Sie haben generell für das, was sie zur Verfügung hatten, einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Jetzt Langnau auf der anderen Seite, kurz vor Ende der Qualifikation noch auf diesen Platz gerutscht. Da gibt es schon eine sehr, sehr enge Partie. Auf der anderen Seite, natürlich hast du gesagt, Schottfonds und Olten, beides Mannschaften, die bringen eine gewisse Qualität mit. Und der größte Unterschied wahrscheinlich am Schluss, sie kommen mit diesem Winnergehen. Also sie kommen mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Und ich glaube, wenn es soweit kommt, dann ist es wichtig, vor allem auch für den Vertreter der National League, dass er wirklich von der ersten Minute an oder schon im ersten Spiel bereit ist, möglichst diese Niederlagen abzuwenden. Und so ist es manchmal im Sport, oder? Es kann alles passieren. Ich gehe aber davon aus, dass der Vorteil trotzdem immer noch beim National League Club liegt.
Ganz viele spannende Personalien, die da involviert sind. Bei Oshawa mittlerweile Julien Vauclair, die Lugano-Legende, als Head Coach übernommen. Dort spielen mit TJ Brennan und Jérôme Leduc auch zwei sehr bekannte Cracks aus der Ice Hockey League. Aber wir wollen uns eigentlich gar nicht weiter mit quasi dem Unterbau aufhalten, sondern vor allem auf das blicken, was ab morgen Dienstag, wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, dann auch den Fans in der Schweiz und über die Landesgrenzen hinaus bevorsteht, wird ja mittlerweile sehr häufig auch in Deutschland, in Österreich und in vielen anderen Ländern Europas verfolgt, was sich in der Schweiz zuträgt, und kann das wirklich nur jedem Eishockey-Fan empfehlen, weil die Playoffs in der Schweiz gefühlt noch eine Spur kompetitiver und auch unberechenbarer waren, gerade was die letzten Jahre auch anbelangt hat. Immer wieder Finale, die in ein siebtes Spiel gegangen sind, gerade erst vergangenes Jahr zwischen den ZSC Lions und dem EV Zug. Dementsprechend beginnen wir mal bei der ersten Serie, die uns bevorsteht im Viertelfinale. Das ist Genf Servette, der Quali-Sieger gegen den HC Lugano. Über die Pre-Playoffs und ein 2-0 Sweep in der Best-of-3-Serie gegen Fribourg-Gottéron auch reingerutscht. Aus österreichischer Sicht natürlich nicht unwesentlich, weil Raphael Herburger immer noch als Center beim HC Lugano wirkt. Wenn du für Genf Servette ein Argument entwickeln müsstest, warum sie die Serie gewinnen werden, was spricht für Genf Servette, außer dass sie die ganze Saison über ohnehin schon der Dominator der National League waren?
Ja, du sagst es richtig. Oder warum waren sie der Dominator? Weil sie einfach sehr ausgeglichen sind. Sie haben sehr gute Ausländer, sie haben sehr gute Schweizer Spieler und sie haben auch ein Torhüter-Duo, das funktioniert. Und ich glaube, sie greifen dann vor allem mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Wenn in Genf etwas passiert, dann verliert man nicht die Geduld, sondern man weiß, man kennt das große Bild und man weiß, mit einem Schuss, mit einem Check ist man zurück im Spiel. Und ich glaube, auf der anderen Seite Lugano, die hatten eine sehr, sehr schwierige Saison, Up and Downs, und trotzdem natürlich ein kleiner Erfolg, konnte man Fribourg-Gottéron ausschalten. Sie haben im Gegensatz zu Genf Servette überhaupt nichts zu verlieren. Und vor allem, wenn man die Torhüterposition anschaut beim HC Lugano, Koskinen, der Torhüter, der hat die letzten Spiele geklaut. Der hat unglaublich auf einem hohen Niveau gespielt. Ich gehe aber davon aus, wenn alles einigermaßen normal läuft, dann wird Servette diese Serie relativ klar gegen Lugano für sich entscheiden können.
Der HC Lugano, schon so ein klein wenig der FC Bayern des Schweizer Eishockeys. Es ist immer was los, es passiert immer was, es geht auch kaum eine Saison dann im Tessin dahin, oder zumindest beim HC Lugano, ohne einen Trainerwechsel. Den gab es auch dieses Jahr. Chris McSorley musste Platz machen für Luca Giannazzi. Und da sind so spannende Komponenten mit dabei. Du hast Mikko Koskinen im Tor angesprochen. Es ist immer spannend, einem 2-Meter-Hünen dann beim Torhüterspiel zuzusehen. Das sind arrivierte Kräfte. Hierzulande sagt wahrscheinlich Marco Acobello immer noch den meisten was, auch weil er Bern zu Meistertiteln geführt hatte. Raphael Herburger ohnehin known commodity hierzulande. Lass uns doch mal Advocatus Diaboli spielen. Lugano geht als krasser Außenseiter natürlich in die Viertelfinalserie mit Genf Servette. Was muss passieren, dass Lugano das vermeintlich Unmögliche gelingt?
Also ich glaube, vielleicht ist das Wichtigste schon passiert, dass man nämlich die Saison für den Moment retten konnte mit diesem Sieg gegen Fribourg-Gottéron. Sie haben selber festgestellt, dass es möglich ist. Und es ist eine Floskel und trotzdem eben nicht. Man beginnt das Spiel von hinten und hat einen guten Koskinen, den wir erwähnt haben. Wenn die Verteidiger von Lugano sehr solide den Puck in die nächste Zone, nämlich in die Mittelzone bringen, und vorne haben sie grundsätzlich das Potenzial, um Furore zu sorgen. Und wenn sie da ein bisschen schlau spielen, zusammenstehen, kein großer Gap entsteht zwischen diesen fünf Spielern und sie dann auch das nötige Wettkampfglück haben und vielleicht in Genf beim ersten Spiel schon 0-1 oder 0-2 in Führung gehen können, dann haben wir eine neue Ausgangslage. Und mit jedem Einsatz, mit jedem Schuss, mit jeder Möglichkeit, ein Spiel zu gewinnen, glaube ich, steigt jetzt das Selbstvertrauen. Ich glaube, die Stärke in Lugano ist jetzt, der große Stein ist vom Herzen gefallen und sie können eigentlich nur noch gewinnen.
Was das Spannende an der Schweizer National League ist, sind auch die Distanzen. Genf-Lugano ist eigentlich die längstmögliche Fahrt zwischen zwei Orten in der National League, das sind 4,5 Stunden. Da bist du in der Eishockey League, nicht einmal vom westlichsten Team in Feldkirch, dann auch in Salzburg. Auch deswegen natürlich sehr angenehm, in der Schweiz dann auch Eishockey zu spielen, weil sich die Busfahrten und vor allem die langen Busfahrten sehr in Grenzen halten. Wenn ich dir jetzt zu Genf Servette gegen HC Lugano einen Viertelfinaltipp abbringen müsste, wer macht's? In wie vielen Spielen?
Also zuerst möchte ich sagen, ich bin beeindruckt über deine Kenntnisse, über deine geografischen Kenntnisse in der Schweiz.
Das ist ein Versuch und eine Annäherung.
Nein, ist absolut richtig und ich muss da noch was hineinschieben. Oder? Es ist ja spannend, wenn ausländische Kräfte in der Schweiz einen Arbeitsvertrag unterschreiben, dann sind vor allem deren Frauen aber manchmal überrascht, dass die Männer am gleichen Tag wieder zurück nach Hause kommen. Man kennt das nicht aus anderen Ländern. Man ist da vielleicht 3, 4, 5 Tage, eine Woche unterwegs. Und in der Schweiz ist es wirklich so, man steigt normalerweise am Morgen oder am Mittag in den Bus, fährt zum Spiel und kommt am gleichen Tag wieder zurück. Wobei ich jetzt davon ausgehe, in den Playoffs ist das vielleicht ein bisschen anders. Das könnte gut sein, dass eben Genf oder auch Lugano vielleicht einen Tag vorher anreisen. Aber zurück zu deiner Frage. Wenn alles normal läuft, gibt es für mich eine klare Serie und das würde bedeuten, dass Genf Servette mit 4-1 diese Serie für sich entscheiden wird.
Lugano, so ganz nebenbei auch für die Buchmacherinnen und Buchmacher bei den Kolleginnen und Kollegen von Unibet, da in Anführungszeichen krasse Außenseiter, eine Quote von 1-21 aktuell als Meisterquote für den HCL. Und wenn man sich aber dann trotzdem die Schweizer Players zu Gemüte führt, Stranger Things have happened. Weil wir die Reisedistanz auch angesprochen haben bei der nächsten Serie, die wird außergewöhnlich kurz. 40 Minuten braucht man von Biel nach Bern in die Schweizer Hauptstadt. Auch das ein ganz heißes Duell, auch das eines, das wir in den letzten Jahren immer wieder sehen durften. Der EHC Biel, unter anderem angeführt von einem bärenstarken Fabio Hofer. Wir haben im vorangegangenen Gespräch mit Zündel und Zwerger schon ein klein wenig auch über ihn gesprochen. Die Quali hauchdünn hinter Genf auf Platz 2 beendet. Bern über den Umweg Pre-Playoffs und dann auch ein alles entscheidendes drittes Spiel überhaupt erst in die Runde der letzten 8 gerutscht. Bleiben wir ganz kurz beim EHC Biel. Was macht diese Mannschaft in dieser Saison so außergewöhnlich stark?
Aber wahrscheinlich ist es der liebe Hofer aus Österreich. Nein, Spaß.
Muss jetzt natürlich sagen, klar.
Nein, ich muss schon sagen, was dieser Mann leistet, ist unglaublich. Er ist für die Mannschaft, so was man hört in der Schweiz, er ist in der Garderobe sehr, sehr wichtig. Er hilft den Spielern, er hilft den jungen Spielern, was er auf dem Eis zelebriert. Als Rechtsschütze ist der absolute Wahnsinn. Und er hat es ja auch nicht immer so einfach, er war verletzt. Aber man merkte eigentlich gar nicht, dass er nicht gespielt hat. Er ist zurückgekommen und hat an seinen Leistungen angeknüpft. Aber ich glaube generell, Biel ist sehr, sehr reif. Sie sind reifer als letztes Jahr. Letztes Jahr sind sie im Viertelfinale gescheitert gegen die ZSC Lions, wobei man sagen muss, das hätte auch eine Finalserie sein können. Das war auf einem unglaublich hohen Niveau. Trotzdem haben sie letztes Jahr nichts gewonnen. Und dieses Jahr, obwohl sie nicht die jüngste Mannschaft haben, sie haben eine sehr gute Mischung. Spieler, die sehr lange dabei sind, junge Spieler, die unbedingt den nächsten Schritt machen wollen. Und vor allem im Tor darf man nicht vergessen, mit Zetteri wahrscheinlich einer der besten Torhütern. Auch der Trainer, Antti Türmännen, ein ausgewiesener Fachmann, er hatte es auch nicht immer ganz so einfach mit seiner Krankheit. Für mich ein bisschen Symbolbild, wie er sich zurückgekämpft hat. So agiert er. Wenn ich an Wiel denke, dann kommt mir einfach sofort das Tempo okay in den Sinn. Also über 4 Reihen, sehr gute Verteilung der Eiszeiten. Ich habe es vorhin gesagt, die Ausländer, die Schweizer unterstützen. Und auch gegenseitig. Und ich glaube, wenn sie so weiterspielen und Bern es nicht schafft, das Bieler Spiel zu zerstören mit Emotionen und Kampfkraft, dann ist der Fall in dieser Serie auch sehr schnell, sehr klar. Auf der anderen Seite, der SC Bern, die hatten eine unglaubliche, schwierige Saison, sehr viele Verletzte, konnten nie mit Bestbesetzung antreten. Dann gab es noch diesen Trainerwechsel. In Bern sowieso, man hat das ganze Jahr Druck. Über 16.000 Zuschauer verfolgen da die Heimspiele. Und trotzdem haben sie einen Weg gefunden, um jetzt in die Playoffs zu kommen. Und du hast es angesprochen, die Distanz 40 Minuten. wir sagen da in der Schweiz, das ist ein Berner Derby. Da spielen sie normalerweise gegen Langnau, aber auch gegen Biel. Und da kommen einfach noch weitere Gesetze dazu. Also ein Berner Derby ist nochmals anders zu werten, als wenn eine Mannschaft aus Zürich gegen Bern spielt. Und ich freue mich extrem auf diese Serie, obwohl ich davon ausgehe, dass ich Biel durchsetzen müsste. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie in Lugano. Die Berner haben nichts mehr zu verlieren. Sie können frei von der Leber spielen. Und auch ein Cristi Domenico, der ja noch in Bern spielt und den nächstes Jahr zum HC Fribourg Otterö zurückkehrt. Auch er wird all-in gehen. Er wird ein wichtiger Faktor sein für diese Mannschaft. Und ja, Vorfreude, Spaß und hartes Eishockey wird garantiert sein.
Lass uns noch ein klein wenig beim SC Bern bleiben. Das ist nämlich für mich so, schon Lugano als so die Diva und den FC Bayern des Schweizer Eishockeys beschrieben. Selbiges Argument könnte man wahrscheinlich auch beim SCB entwerfen. Ein Verein oder ein Club, der Erfolg haben muss, wo man auch versucht, wenig dem Zufall zu überlassen, wo die letzten Jahre vielleicht von Management und Trainerseite her nicht immer die besten Entscheidungen auch getätigt worden sind, wo es natürlich auch wieder einen Trainerwechsel gegeben hat. Und für mich ist das, was beim SCB passiert, so ein klein wenig stellvertretend für das, was auch das Schweizer Eishockey ausmacht, dass man sofort Druck hat zu performen. Da kommt Toni Söderholm daher als hochdekorierter Bundestrainer in Deutschland, auch mit tollen Erfolgen ausgestattet, nicht zuletzt die Silbermedaille bei Olympia, und gefühlt keine drei Spiele bekommt er Leine beim SCB und zack, fängt der Sessel an warm zu werden. Inwieweit ist das, was Toni Söderholm passiert ist, auch stellvertretend für das Schweizer Eishockey? Immenser Druck, immense Erwartungshaltungen von gefühlt allen Seiten.
Ja, ich möchte da aber differenzieren. Ich glaube, der Druck in Bern ist dann schon noch ein Vielfaches höher als beispielsweise in Langnau oder bei kleineren Vereinen. Weil der SC Bern schreibt sich auf die Fahne, wir sind ein großer, ein moderner, ein starker Club. Und ich glaube manchmal, und das ist auch gar nicht schlecht, aber sie machen sich den Druck auch selber. Und wenn man sich selber den Druck macht, wie im Fußball beim FC Bayern München, dann muss man liefern. Und wenn man nicht liefern kann, dann gerät man natürlich auch sehr, sehr schnell in die Kritik. Und darum, es gab für Reto Raffiner und Andrew Abbott und wie die alle heißen, gar keine Möglichkeit, den Johann Lundskog zu entlassen. Der Toni Söderholm hast du angesprochen, der kommt mit einem unglaublich großen Palmarès, der war sehr erfolgreich, aber er hat am Schluss die gleiche Mannschaft übernommen. Und wenn es da nicht 1:1 läuft, dann ist er noch mehr gefordert. Und in der Schweiz ist es manchmal dann schon so, auch bei den Medien, man schaut natürlich zusätzlich zum SCB und man wartet auch, was passiert. Und wenn es nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, ja, dann gerät man in Kritik. Ich würde schon sagen, vielleicht in Bern, in Zürich, mittlerweile auch in Zug, ist der Druck gegenüber den Partnern, Fans und Sponsoren wahrscheinlich schon noch ein bisschen höher einzustufen als bei anderen Vereinen.
Es wird in dieser Viertelfinalserie zu einem österreichischen Duell kommen. Fabi Hofer, Biel gegen Benjamin Baumgartner beim SCB. Und gerade bei Benjamin Baumgartner, da spuckt die Unibet-Statistik was ganz Wunderbares aus. 1920 sind ihm in der Qualifikation 7 Tore gelungen. 2021, 8. 21, 22, 9. Dreimal darfst du raten, wie viele Tore er in der Qualifikation in der vergangenen Saison erzielt hat. 10.
Gute. 10. Danke, vielen Dank.
Hat sich immer um genau ein Tor gesteigert. Insofern wird es spannend sein, was auch er in den Playoffs zu leisten imstande ist, als wahrscheinlich meistens auch Viertlinienflügel. Du hast schon angesprochen, die Serie wird von den Bernern entschieden, inwieweit sie den Kampf annehmen können und das Bieler Spiel auch zerstören könnten. Du hast aber auch gemeint, im Normalfall sollte Biel auch mit dieser gewachsenen Mannschaft, wo ja die Teamleader rund um Raiala und Brunner seit Jahren auch dieselben sind, wo diese Mannschaft nochmal gewachsen ist. Wenn du dir einen Tipp abnötigen lassen würdest, wie lang geht die Serie und wer geht ins Halbfinale?
Ja, für mich ist das eigentlich klar. Ich denke, die Serie geht über 6 Spiele und das würde bedeuten, dass sich der EHC Biel gegen den SC Bern mit 4:2 durchsetzt.
Das würde auch dementsprechend, was die Buchmacherinnen und Buchmacher von Unibet tippen, eine Quote von 4,5. Das ist die zweitbeste aktuell für den EHC Biel auf den Gewinn des Schweizer Meistertitels. Bei der nächsten Serie kann ich mir durchaus vorstellen, dass du nicht ganz unvoreingenommen rangehst. Die Rapperswil-Jona Lakers als Quali-Dritter gegen den nur Quali-Sechsten, den amtierenden Meister, den EV Zug. Und ja, es geht, was die Anreise anbelangt, noch kürzer als Bern gegen Biel, nämlich Rapperswil gegen Zug. Das dauert nur 35 Minuten, also auch dort eine Serie, wo man immer im heimischen Bett auch schlafen kann. Aber lass uns vielleicht zu Beginn über die Mannschaft mit Heimvorteil sprechen, über die Rapperswil-Jona Lakers. Die sind noch nicht so lange wieder in der National League, waren lang auch durchaus Prügelkandidat, aber da ist Besonderes entstanden. Warum ist Rapperswil auf einmal fixer Playoff-Kandidat? Wie kam es dazu?
Ja, da müssen wir uns ja jetzt eigentlich fast 6 oder 7 Stunden unterhalten. Aber um es so auf den Punkt zu bringen, ich glaube, es war absolut entscheidend, dass wir, ich sage bewusst wir, ich war da noch Teil der Lakers, wir haben wir hatten mit Yannick Steinmann einen neuen Sportchef eingesetzt, der das dynamische, das schnelle Hockey sehr, sehr mag, auch umsetzt und liebt. Und er hat dann eine gute Entscheidung gemacht, nämlich Stefan Hedlund nach Rapperswil zu lotsen. Und ich möchte das hier speziell betonen, das war nicht ein Entscheid gegen Jeff Tomlinson, der ja vorher in Rapperswil war. Der hat in Rapperswil eine unglaublich gute Arbeit geleistet. Aber man wollte den nächsten Schritt. Wir waren alle ein bisschen überrascht, dass diese Idee damals von Yannick Steinmann so auf den Tisch gebracht wurde. Und im Nachhinein hat sich gezeigt, das war ein absoluter Lotto-Sechser, weil eben diese Mannschaft operiert, oder dieser Verein operiert mit einem sehr tiefen Budget. Die haben nicht wirklich sehr viel Geld zur Verfügung, um die besten Spieler zu verpflichten. Aber ich glaube, die beiden, Yannick Steinmann und auch Stefan Hedlund, sie haben es geschafft, eine Truppe zusammenzustellen. Da kennt jeder Spieler seine Rolle. Und ich glaube, bei Hedlund und Steinmann ist der Topscorer sehr wichtig, aber eben auch der Viertlinienflügel, der sich in die Schüsse wirft. Dieser erhält genau die gleiche Anerkennung und Wertschätzung. Und ich bin selber überrascht, dass es so lange andauert. Letztes Jahr, dieses Jahr wieder mit dem dritten Platz, den wir schon angesprochen haben. Und dass Stefan Hedlund und Yannick Steinmann Hockey ist einfach zu sehen. Man hat viel mehr Vertrauen in die Spieler. Sie dürfen etwas kreieren, sie dürfen Fehler machen, vor allem im Aufbau des Spiels. Aber ich bin schon, wie vorhin gesagt, überrascht, dass es so lange angedauert hat, dass nie eine große Krise eingetroffen ist. Und ich stelle mir oftmals die Frage, wie lange geht's noch, bis dann die Zitrone definitiv bis zum Ende ausgepresst wird.
Auf der Gegenseite der EV Zug. Letztes Jahr endlich, muss man dazu sagen, Meister geworden. Lange, lange war es her, dass in Zug Meister-Rocky gespielt worden ist. Man musste bis in die 90er zurückgehen. Es gab viele Versuche. D'Antanias und seine Mannschaft waren oft sehr nah dran. Und der Core, der Kern dieser Mannschaft ist nach wie vor intakt. Man hat mit Leonardo Cinoni immer noch den Torhüter, der die letzten 1,5 Jahrzehnte in der Schweiz dominiert hatte. Und jetzt rutschen die in Wahrheit als Außenseiter, Anführungszeichen sollte man vielleicht besser voranführen, als Außenseiter auf Platz 6 in die Playoffs. Ist das eine Rolle, die du glaubst, oder wo du glaubst, dass sie Zug liegt, dass sie ihnen recht ist?
Ja, ich denke schon, wenn man die jüngste Vergangenheit anschaut des CVZ, also die haben nach Nebenemais, die haben einen unglaublich guten Job gemacht. Dieses Fundament wird nicht so rasch erschüttert. Du hast es angesprochen, sie waren zweimal in Seriemeister und man darf nicht vergessen, dieses Jahr haben sie ganz klar das Ziel definiert, dass sie die Champions Hockey League gewinnen möchten. Man hat wahrscheinlich auch oft auf dieses Ziel gearbeitet. Man hat eigentlich eine gute Falle gemacht. Man hat sich sehr, sehr positiv gezeigt. Leider war Endstation im Halbfinale. Und das vielleicht ein bisschen gegen die Meisterschaft. Also ich glaube, der Fokus war ganz klar bei der Champions Hockey League. Trotzdem haben sie zum Schluss eine sehr solide, eine sehr gute Leistung gezeigt. Ich glaube auch, dass es damit zu tun hat, dass sie eben das große Bild hervorrufen konnten. Sie wussten, wie man wichtige Spiele gewinnt, weil sie haben das oft erlebt in den vergangenen 2 Jahren. Und für die Raptors Leona Lakers, ich sage es ungern, wird es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, weil der EV-Schnellzug hat die Weichen zum richtigen Zeitpunkt gestellt. Und ich glaube, für die Lakers gibt es eine ganz, ganz große Herausforderung, weil du hast es auch erwähnt, im Tor nach wie vor Leonardo Giannoni. Wenn er muss, dann macht er den Laden dicht. Und auch die Ausländer rund um Kovac oder Hansen, der Verteidiger, der zum richtigen Zeitpunkt zurückgekommen ist. Also ich glaube, das wird eine interessante Serie, aber ich sehe da leider Gottes für den Moment Vorteile beim EV-Zug.
Wird auch das Duell des Topscorers der gesamten Liga mit dem tschechischen Topscorer des EVZ, Roman Červenka, gegen Jan Kovač. Roman Červenka so ganz nebenbei mit 59 Punkten aus 43 Spielen nur die Liga angeführt. Der Kollege hinter ihm, Linus Omark von Genf Servet, hatte 56 Scorerpunkte und aber 9 Spiele mehr Zeit, das auch unterzubringen. Das zeigt dann schon mal, was für eine Ausnahmesaison auch Roman Červenka gespielt hat. Beide Teams, also mit tschechischem Topscorer und ganz viel Tiefe dahinter, das ist auf dem Papier extrem eng. Der Meister bietet zum heißen Tanz gegen die Rapperswil-Jona Lakers. Wie lange wird die Serie dauern und wer setzt sich am Ende durch? Komm, Spiel 7, oder?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hab's gesagt. Ich mag den Lakers alles auf dieser Welt gönnen, aber ich glaube, ich wiederhole mich, die Zuger sind zum richtigen Moment ready. Und ich sage auch hier, diese Serie geht über 6 Spiele. Aber diese 6 Spiele, da wird Zug 4-mal gewinnen und die Lakers 2-mal. Also 4-2 für den EV-Zug.
Bleibt noch eine Serie und das ist die, auf die mich wahrscheinlich schon ob der Namen einfach mit Abstand meisten freut. Die ZSC Lions gegen den HC Davos. 2 Serienmeister der vergangenen Jahre und der vergangenen Jahrzehnte. 2 der ganz großen Programme, 2 der ganz großen Traditionsteams. Was ist in der Schweiz aktuell medial los? Worauf fokussiert sich vielleicht auch die mediale Meute am meisten? Ist es ZSC gegen den HCD oder wirkt das nur von außen so?
Ja, du hast es richtig gesagt. ZSC Davos ist ein Klassiker, oder? Es sind Mannschaften, die in der Vergangenheit immer dabei waren, wenn es um den Titel ging. Ich glaube schon, dass ZSC Davos oder dass oftmals über diese Serie gesprochen wird. Oder wenn wir die Vergangenheit anschauen, war dieses Duell oftmals ein Halbfinal oder ein Endspiel. Und ja, es sind 2 Mannschaften mit unglaublichen Qualitäten. Bei den ZSC Lions gab es ja auch diesen Trainerwechsel im Laufe der Saison. Und für mich ist es eine Mannschaft, die einfach überall auf jeder Position eine unglaubliche Qualität vorweisen kann. Vor allem die Ausländer, ich sage das immer auch bei uns in der Schweiz, die haben 2 verschiedene Powerplay-Formationen und in jeder Formation haben sie 3 oder 4 verschiedene Varianten. Also da wird es vor allem für Davos sehr, sehr wichtig sein, oftmals 5 gegen 5 zu spielen, von der Box fern zu bleiben. Auf der anderen Seite haben wir den HC Davos auch sehr ausgeglichen. Sie sind für mich defensiv sehr, sehr solid, sehr, sehr stark. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, wie geht man ins erste Spiel. Hier denke ich aber, die Serie wird sehr, sehr eng werden.
Ganz viele spannende Entwicklungen rund um beide Mannschaften. Richard Kronborg wurde entlassen, Mark Crawford, der neue alte Besen, wenn man so will, der den ZSC eben auch schon zu einem Titel geführt hat, beim HCD mittlerweile Valtteri Immonen im Amt. Der wird aber nächstes Jahr von Josh Holden, dem jetzigen Assistenzcoach des EVZ, abgelöst werden als Headcoach. Also wahnsinnig viel Bewegung, einmal mehr am Trainersektor in der Schweizer National League. Du hast doch schon ganz gut skizziert, was die beiden Mannschaften ausmacht. Offensiv Zauberer einerseits beim ZSC, eine stabile Defensive beim HCD. Was wird in dieser Serie letztlich den Unterschied ausmachen? Wie lange geht sie und wer holt sie sich?
Also ich denke da, beim Unterschied wird es wirklich so sein, wer der bei den Mannschaften kann den kühleren Kopf bewahren. Ich habe es vorhin erwähnt, wichtig ist, dass man versucht, 5 gegen 5 zu spielen gegen Zürich. Auch gegen Davos ist es schwierig, wenn man beispielsweise zu viele Eisminuten im Boxplay, sprich in Unterzahl spielt. Ich gehe davon aus, die Serie wird eng, habe ich auch schon gesagt. Aber ganz am Schluss wird sich Zürich durchsetzen nach 7 Spielen. Das würde bedeuten 4-3 für die ZSC Lions.
Und damit wäre in jedem Fall auch ein siebtes Spiel im Viertelfinale garantiert. Und wie die Schweizer Liga kennt, kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich dann auch 21 Runden lang gespielt wird, bis dann zu einem etwaigen Finale Spiel 7. Du wirst in deiner Funktion als MySports-Experte auch bei den Kolleginnen und Kollegen in Erlenbach zu sehen sein. Live natürlich mit MySports-Abo. Es gibt dort alle Spiele zu sehen oder aber eben das Studioprogramm, wo du dann als Experte werkst. Es gibt ausgesuchte Spiele auf TV24 zu sehen und es gibt dann auch immer, und das ist vor allem für mich so der Strohhalm, der mich auch weiterhin an die Schweiz binden wird, die Highlights immer auf YouTube zu sehen, dort dann die Studiosendung auch weiterhin mit dir. Gilt es dem Ganzen noch was hinzuzufügen oder freuen wir uns einfach auf geile Playoffs in der Schweizer National League?
Nein, ich glaube, es gibt fast nicht mehr hinzuzufügen. Wir hatten eine wunderbare Qualifikation, wir hatten wunderbare Pre-Playoffs und jetzt geht's los. Und bei uns in der Schweiz oder bei MySports sagen wir Playoff und sonst nichts, also nichts anderes. Das ist die schönste Zeit der Saison. Es heißt schlafen, gut essen, spielen, schlafen, gut essen und wieder spielen. Und ja, ich glaube, wir müssen diese Zeit einfach genießen.
Ein besseres Schlusswort kann ich mir nicht wünschen, Thomas. Der erste, aber definitiv nicht dein letzter Auftritt bei Unibet Hockey O'Clock. Vielen Dank für die tollen Ausführungen, Expertisen, Einsichten und dergleichen. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal mit dir.
Lieber Martin, ich bedanke mich. Ich grüße euch ganz herzlich in Österreich. Und neben den Eishockeyspielen, die wir jetzt am Ball sehen können, würde es mich persönlich sehr freuen, wenn ich dich wieder einmal persönlich treffen oder sehen könnte. Ich wünsche euch alles Gute und hoffentlich auf ganz bald.
Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey O'Clock.